Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Agrar-Science Wissen Kompakt der HBL Vorarlberg bei Kumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und heute werfen wir einen genauen Blick auf die Qualität von Grassilagen in Österreich. Denn wenn es um hochwertiges Futter für Nutztiere geht, ist die richtige Silierung ein entscheidender Faktor für die Tiergesundheit und auch die Wirtschaftlichkeit der Betriebe. Im Rahmen des LK-Silageprojektes 2024 wurden wieder zahlreiche Proben von Betrieben analysiert und aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen untersucht. Was hat sich im Vergleich zu den Vorjahren verändert? Welche Faktoren haben zu besseren Ergebnissen geführt? Und was können Betriebe aus diesen Erkenntnissen für ihren eigenen Betrieb ableiten und mitnehmen? Diese und viele weitere Fragen bespreche ich heute mit Ingenieur Reinhard Resch, einem Experten aus unserem Haus auf diesem Gebiet. Lieber Reinhard, herzlich willkommen im Podcast.
Freut mich sehr. Grüß dich, Andreas.
Reinhard, vielleicht zu Beginn, was ist das LK-Silage-Projekt überhaupt? Wer arbeitet zusammen? Wie bist du als HBL-Lieferant bei Gumpenstein-Experte eingebunden?
Das LK-Silage-Projekt ist ein gewachsenes Projekt, das vor mehr als 20 Jahren gestaltet wurde, unter Zusammenarbeit von den Landwirtschaftskammern, speziell die Fütterungsreferenten sind hier ein entscheidender Faktor, aber auch die Arbeitskreise Milchvieh, Mutterkuh und Mast, die durchaus teilnehmen an diesen Projekten, um über ihr Grundfutter mehr Bescheid zu wissen.
In Folge ist es ja dann auch im Pferdebereich zu ähnlichen Projekten gekommen. Da gibt es ja eigene Podcasts dazu, könnte man vielleicht auch darauf hinweisen.
Ja, durchaus. Ja, auch aber zur hier Qualität. Konzentrieren wir uns speziell auf die Rinderwirtschaft, muss man sagen. Aber auch kleine Wiederkäuer sind durchaus mit dabei, also Schafe und Ziegen.
Das heißt, es werden Futterproben von Praxisbetrieben gezogen. Diese Futterproben werden einheitlich nach System untersucht, nasschemisch zum großen Teil. Und dann werden die Ergebnisse aus diesen Proben verschnitten, auch mit Fragebögen, die gleichzeitig ausgeteilt werden. Und daraus werden dann Erkenntnisse gewonnen, oder?
Exakt. Das Ganze zielt darauf ab, dass man ein Monitoring von den praktischen Verhältnissen auf unseren Höfen zur Verfügung bekommt, wo natürlich über die chemische und zum Teil auch mikrobiologische Analyse, die Betriebe unmittelbar zu ihren Futterproben Bescheid wissen. Und der große Vorteil für uns ist, wir können das Management aus den Fragebögen, sozusagen, das sind jede Menge verschiedener Metadaten und Informationen, mit diesen Qualitätsdaten verschneiden und statistisch auswerten. Und somit kommt das Ganze auch der breiten Bauernschaft, die mit Silagen zu tun haben, zur Verfügung.
Ja, super. Jetzt machst du das schon über mehrere Jahre und das letzte Jahr, das 24er Jahr, schauen wir uns heute ja ein bisschen besonders an. Das war besonders. Was hat dich da am meisten überrascht?
Ja, besonders war es in dem Fall tatsächlich, weil eben die Klimawandelfolgen noch nie vielleicht so in diesem Ausmaß so deutlich zutage traten. Wir hatten ein sehr warmes Frühjahr. Also der Vegetationsstart war gemessen an vergangenen Projektjahren deutlich früher. Also man kann sagen, mehr als eine Woche war der erste Aufwuchs im Durchschnitt früher geerntet worden als in Vergleichsjahren. Mhm. Und ein paar so Kenngrößen muss man sich nur vorstellen. Die ersten Betriebe, die in Österreich eine Silierung durchführten, das war schon Ende März. Mhm. Ja, und das Verrückte, in Vorarlberg am Bodensee wurde ein zweiter Schnitt am 14. April schon durchgeführt. Mhm. Ja, das war früher Vegetationsbeginn sozusagen inalpin. Jetzt macht man dort schon den zweiten Aufwuchs. Also es spielt sich einiges ab und das verändert natürlich auch das ganze Geschehen rund um die Futterwirtschaft und ändert zum Teil auch die Qualitäten der Silage.
Jetzt könnte man sagen, die Jahre werden früher und die Vegetationsperiode wird länger. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil in der Silagequalität? Wie war die Silagequalität 2024 im Schnitt?
Im Schnitt kann man sagen, sie war besser von den teilnehmenden Betrieben. Das ist natürlich eine Stichprobe von der Gesamtheit, aber mit 670 Grassilagen, deckt man da schon einen guten Bereich der Praxis ab. Und dieses Bessere hängt mit hauptsächlich mit dem ersten Aufwuchs, der so früh war, zusammen, weil sich das in der Vegetationsentwicklung von den Pflanzen, diese frühere Ernte hat sich zum Positiven ausgewirkt in den Cassilagequalitäten, aber nicht das ganze Jahr.
Okay. Ja.
Der zweite Aufwuchs war sehr durchwachsen durch die Witterungsverhältnisse in Österreich. Regional sehr, sehr unterschiedlich.
Das heißt, dort haben wir erster Aufwuchs im Schnitt bessere Qualitäten. Die Bäuerinnen und Bauern haben reagiert.
Ja.
Sie haben früher geerntet. Das ist ja auch schon ein wichtiger, weil wenn man zum gleichen Zeitpunkt geerntet hätte, wäre das Futter extrem überständig gewesen und dann hätte man natürlich auch Schimmelpilzbelastungen und schlechtere Verdaulichkeiten gehabt. Sie haben also im positiven Sinn reagiert darauf und rechtzeitig geerntet. Beim zweiten Aufwuchs haben wir das Wetterproblem gehabt.
Ja, das war im diejenigen, die schon im ersten Aufwuchs aufgrund von ihrer Lage, von Seehöhe etc. nicht imstande waren, das Futter rechtzeitig zu ernten, die kamen in eine schlechte Wetterphase hinein. Also
beim
die
zweiten,
hatten auch schon
beim ersten
schlechtes Futter. Mhm. Das betraf vor allem im vergangenen Jahr die Heubetriebe.
Mhm.
Also die haben eine sehr schlechte Saison erwischt.
Mhm.
Die Silagebetriebe durch die frühere Ernte prinzipiell gut. Und der zweite Aufwuchs war aber dann wieder durchwachsen und schlecht. Also wir hatten hier speziell relativ schlechte Eiweißgehalte.
Mhm.
Und obwohl die Vegetationszeit vom Aufwuchs her vergleichbar war mit vorher, aber die Qualität des zweiten Aufwuchses war tendenziell schlechter.
Und es gab, so wie du es angesprochen hast, natürlich regionale Unterschiede, weil es vor allem mit der Witterung zusammengehängt ist, oder?
Absolut, ja. Mhm. Und unser früherer Blick in den Westen nach Vorarlberg, wo schon früher sechsmal geerntet wurde, hat sich etwas gewandelt. Also wir haben jetzt im Voralpenraum sehr gute Gunstlagen, wo wir auch intensive Grünlandwirtschaft sehen. Und auch hier sind die Qualitäten vergleichbar. Vorarlberg mit den besten Lagen ist hier mitten drunter, also nicht mehr signifikant vorn.
Jetzt gehen wir ein bisschen vielleicht weg von den aktuellen Zahlen, sondern insgesamt zum Management bei Silagebereitung und welche Tipps du aus diesen zahlreichen Untersuchungen der letzten Jahre ableiten kannst. Und es macht vielleicht einmal Sinn, am Beginn zu beginnen, und das ist einmal der Pflanzenbestand, oder?
Ja.
Dass der Pflanzenbestand dicht ist, welche Arten man drinnen hat. Was kannst du dazu sagen? Das ist einmal die Basis, oder?
Absolut die Basis, weil die Vergärbarkeit von Futterpflanzen hängt unmittelbar mit den Pflanzen, die wachsen, zusammen. In den Dauerwiesen finden wir vielfach Mischbestände, die gar nicht so einfach zu konservieren sind,
mhm.
weil die haben zu wenig Zucker, viel Mineralstoffe sind teilweise auch verschmutzt und das macht Schwierigkeiten in der Silierung. Andererseits wären gut vergärbare, zuckerreiche Gräser wesentlich einfacher zu vergären. Die haben eine geringere Pufferkapazität mhm. und säuern deswegen schneller ab.
Das heißt, ein guter Grasanteil ist schon einmal die Basis für ein gut vergärbares Futter. Kann man das so sagen?
Das ist richtig. Also da mhm. wünschen wir uns schon mehr als 60% gut vergärbare, wertvolle Gräser in diesem Sinn.
Du hast vorher Verschmutzung angesprochen. Ein dichter Pflanzenbestand. Wir wollen ja alle gute Sonnenfänger sein und sozusagen die Pflanzen sind unsere Sonnenkollektoren und da brauchen wir viele. Und wenn es dicht wird, habe ich aber einen anderen Vorteil auch, oder? Wegen der Verschmutzung.
Ja, aber da kommt auch noch die Schnitthöhe dazu.
Mhm.
Und wir haben in der Vergangenheit gerne Schnitthöhen größer 5 cm empfohlen. Mittlerweile sehen wir das auch aufgrund von neueren Erkenntnissen, dass wir eine Schnitthöhe größer gleich 7 cm bevorzugen, auch um Wirtschaftsdüngerreste nicht in das Futter hineinzubekommen.
Mhm.
Und mit dieser Schnitthöhe schaffen wir auch eine höhere Stoppelmatte sozusagen
mhm.
und der Wiederaustrieb wird wesentlich günstiger durch diese Schnitthöhe.
Mhm.
Und wir bekommen auch weniger Anfälligkeit, was diese Stressmomente der Trockenheit im Sommer dann betrifft.
Und gerade auch die Horstgräser und Obergräser sind ja nicht besonders tiefschnittverträglich. Das heißt,
ja,
die halte
genau.
ich auch besser im
Richtig.
Bestand.
Mhm. Die können auch in ihrem Wurzelsystem keine Reserven speichern, die brauchen eben ein paar Zentimeter von grüner Stängel- und Blattmasse zum Wiederaustrieb und können mit diesen Reserven sich wesentlich schneller erholen. Und in diesen längeren Vegetationsperioden, wenn einmal öfter geschnitten wird, ist ja. Das schon für viele Gräser ein Kriterium, dass man darauf achtet, diese zu erhalten.
Und die Gräser helfen uns natürlich auch, dass der Pflanzenbestand dicht ist und dann sozusagen auch weniger Schmutz mitkommt aus lückigem Pflanzenbestand, weil ein lückiger Pflanzenbestand hat ja auch ein höheres Verschmutzungsrisiko dann bei der Ernte.
So ist es.
Genau. Jetzt hast du vorher einmal kurz angesprochen, Düngerreste. Wie entscheidend ist die Düngung? Wir sind ja beim Pflanzenbestand Düngung und gehen dann schon langsam hin zur Ernte.
Ja.
Wenn wir jetzt uns die Düngung anschauen, Gülledüngung, Festmist, Kompost, was kannst du dazu sagen, was zeichnet sich hier ab?
Wir haben Schwerpunkte Richtung Düngemanagement deswegen auch abgefragt bei den Betrieben, weil wir immer Schwierigkeiten mit Dauerwiesen, Grassilagen hatten in der Vergangenheit bezüglich Fehlgärungen und Buttersäure. Eine Quelle der Clostridien, die Buttersäure bilden, sind eben Wirtschaftsdüngerreste oder auch Erdboden.
Mhm.
Und wenn wir den Komplex der Wirtschaftsdüngersituation behandeln wollen, haben wir abgefragt, auf welche Art und Weise wird gedüngt.
Mhm.
Wie funktioniert die Gülledüngung? Auf welche Art kommt die raus? Wird vielleicht die Gülle sogar separiert? Ja? All diese Fragen der Verteilung, der bodennahen Verteilung, streifenförmig oder über Breitverteilung mit Prallkopf, das war für uns wichtig, mit den chemischen Ergebnissen zu vergleichen.
Und was ist rausgekommen?
Tatsächlich war ein signifikanter Unterschied durch die bodennahe Ausbringung feststellbar.
Im positiven Sinn?
Im positiven Sinne, dass diese Silagen einen geringeren Buttersäuregehalt aufwiesen als vergleichsweise der Prallkopf.
Okay. Ja. Möchte man nicht glauben, weil die Bauern ja oft auch sagen, gerade die nicht breite Ausbringung hätte ein höheres Risiko für Verschmutzungen.
Ja, wir hatten diesen Effekt schon vor 4 Jahren.
Im Exaktversuch gemessen, oder?
Nein, auch über das LK-Silage-Projekt herausgefunden. Damals könnte man sagen, ja, das war vielleicht gemessen an den Daten, die vorhanden waren, einfach ein Effekt, der rauskam, aber wir konnten das 2024 bestätigen.
Mhm.
Also das würde ich sagen, kann kein Zufall sein.
Mhm.
Unter anderen Wettervoraussetzungen wiederum dieser gleiche Effekt.
Also
Breitverteilung schlechter,
ja.
Bodennahe Verteilung von der Futterhygiene her besser.
Ja.
Es gibt dazu prinzipiell auch von den deutschen Kollegen
aus der DLG
ein Merkblatt, 471, wo diese Dinge auch aufgezeigt werden.
Das können wir ja auch dazu stellen zu unserem Podcast zum Download dann.
Absolut,
das ist gut. Also es ist wichtig, dass wir den Dünger auf den Boden aufbringen, nicht auf die Blätter picken sozusagen. Wie schaut es bei Kompost und Festmist aus? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Da haben wir einige Datensätze, aber nicht sehr viele, muss man sagen. Das dominierende Verfahren jetzt in Grassilagebetrieben ist die Güllewirtschaft knapp 90%.
Okay.
Mhm. Wir haben schon ein paar Kompostierer, die liegen aber jetzt von den Clostridien in den Proben drinnen jetzt nicht sagenhaft besser.
Mhm.
Wenn nicht gedüngt wird vor einer Ernte oder nur mineralisch gedüngt wird, das ist tatsächlich besser. Also die
hinsichtlich
der Clostridien in den Futterpartien drinnen.
Okay.
Und auch wenn Jauche sozusagen eine sehr dünne Gülle gegeben wird, kommt man mit den Clostridien genauso in die Höhe.
Mhm,
also alles, was mit Wirtschaftsdüngern und diesen Clostridiensporen im Zusammenhang steht, bringt prinzipiell einen gewissen Druck in das
Macht Winter. Sinn, sich mit dem zu beschäftigen und es zu optimieren.
Ja, es braucht die gute fachliche Praxis, um eine schnelle Milchsäuregärung als Gegenspieler von den Clostridien zur Verfügung zu haben, dass sich diese nicht großartig entwickeln.
Dann geht's weiter. Du hast vorher den Erdboden angesprochen.
Ja.
Wir haben ja auch Mäuse in unseren Beständen.
Zu viel,
Was ist aus dieser Sicht zu sagen? Gibt es da Möglichkeiten, Tipps? Natürlich,
ja, klar.
Sie zu fangen.
Es ist die Fangsaison, sobald der Schnee weg ist, eröffnet. Wenn die Wühlmäuse zu graben beginnen, müsste man die Flächen abstreifen, damit man sieht, wo werfen die wieder neue Erdhaufen aus, und dann gehört mit entsprechenden Fallen diesen wühlenden Tieren schon ein Kontrapunkt gesetzt. Die können über die Saison mehrere Generationen an Wühlmäusen produzieren und machen natürlich Lücken, wo wiederum das Problem mit der Erdverschmutzung dann besteht, wenn das Futter auf die Erde trifft, sollten dann die Wühlmäuse bekämpft sein, und das war erfolgreich, wäre eine Grünland-Nachsaat wichtig, damit diese Lücken wieder mit guten Gräsern und Leguminosen geschlossen werden.
Jetzt kommen wir schon Richtung Ernte. Dann bei der Ernte ist ja jetzt einmal wichtig, nicht zu tief mähen, das richtige Wetter abzuwarten, rechtzeitig zu ernten. Je später der Pflanzenbestand wird, umso höher werden die Strukturkohlenhydratanteile. Die Vergärbarkeit geht zumeist zurück. Das sind einmal so die grundlegenden Dinge. Und dann natürlich auch das Wenden des Bestandes und des Schwadens dann wieder. Was kannst du zu diesem Komplex jetzt so als Tipps mitgeben? Und wo können manche Betriebe noch ansetzen?
Also das Jahr 2024 war insofern auch ein Augenöffner, weil wir eine starke Verschiebung des Vegetationsstadiums beobachten konnten in die frühere Phase. Das heißt, Ende Schossen bereits bis Richtung Mitte Ährenrispen schieben. Und das ist eine Verschiebung, die wir sonst nur aus Deutschland, aus den sehr günstigen Lagen her kennen.
Was meinst du damit?
Ich meine damit, dass das frühere Ernten, wenn die Pflanzen noch jünger sind, anteilsmäßig stark erkennbar war durch dieses Frühjahr 2024, das frühe, mit diesen geringen Gerüstsubstanzen. Und das führte tatsächlich dazu, dass, kann man sagen, mehr als die Hälfte der Betriebe in diese frühe Phase kamen und dadurch eine bessere Gärung zur Verfügung hatten. Ist man später dran, funktioniert das bei weitem nicht mehr so gut.
Da muss man ja bedenken, dass beim ersten Aufwuchs viele Gräser dann in die Stängelbildung reproduktiv werden wollen sozusagen und dass man da viel verspürt innerhalb von einer Woche.
Die Pflanzen sind in solchen warmen Phasen im Frühjahr durchaus recht unterschiedlich im Wachstum. Und der Löwenzahn ist also eine Pflanze, die so typisch ein Indikator ist für eine Reife. Beginnendes Ährenrispenschieben fällt bei den Gräsern meistens mit der Hauptblüte des Löwenzahns zusammen. Mhm. Also wenn man in dieser Phase sozusagen erntet, dann hat man bessere Chancen, sehr gute Grassilagequalitäten heimfahren zu können, mit dem kleinen Wermutstropfen, muss man sagen. Wenn die Gräser noch nicht voll im starken Schossen sind, dass sie Masse bilden, ist diese Phase oft, was die Ertragsbildung betrifft, etwas kritisch. Da ist noch zu wenig Ertrag da. Deswegen warten viele Betriebe dann auch noch zu, bis dann die Hauptgräsermasse kommt, um dann zu ernten.
Okay, das heißt, da spürt sich dann innerhalb von 2-3 Tagen ab, wo man dann vielleicht noch zuarbeitet und das Wetter noch passt.
Und das ist halt dann immer die kritische Phase. Gibt es schon ausreichend guten Schub von den Gräsern?
Und wie ist die Wetterprognose?
Dann sind die Landwirtinnen natürlich bereit zu ernten. Fehlt der Gräsermassenschub, dann wartet man noch gerne zu, vielleicht eine Woche, weil der Wetterbericht vielleicht auch nicht passt, und dann geht es mit der Silagequalität natürlich dann bergab.
Also nicht zu spät ernten, gerade beim ersten Aufwuchs, der ist am wenigsten nutzungsstabil.
Richtig.
Nicht zu tief schneiden, schonend dann zu wenden und zu schwaden, Bröckelverluste, oder?
Naja, schonend ist eher beim Heu, muss man sagen, weil da können Rechbröckelverluste in eine größere Tragweite kommen. Bei der Silage kann es durchaus Sinn machen, eine Aufbereitung des Futters durch
Mehraufbereiter
zu machen, wenn die Masse entsprechend da ist, damit die Anwelkung schnell ist und durch diese Aufschlüsse von Stängeln, die geknickt werden, oder Blätter, die zum Teil aufgerissen werden, tritt der Zellsaft heraus und die Gärung kann schneller funktionieren. Die Bakterien kommen sozusagen schneller an den Zucker ran und machen dann ihre pH-Absenkung sehr effizient.
Feldlagerdauer möglichst kurz.
Je kürzer, desto besser. Wir träumen gerne von der Eintagessilage. Also innerhalb von 24 Stunden ab dem Mähen wäre es ideal, wenn man eine luftdichte Abdeckung vom Futterstock zusammenbekommt. Dann hat man natürlich wenig Zucker verloren durch Atmungsverluste etc. und man nutzt diesen Zucker.
Mehltermin in der Früh, am Abend, zu Mittag, je nachdem.
Wenn der Pflanzenbestand abgetrocknet ist, meistens um die Mittagszeit soll man schon mit der Ernte beginnen. Bis zum Abend zuzuwarten hat oft den Nachteil, dass die Pflanzen, die im grünen Zustand in den Abend oder in die Nacht hineingehen, wieder Zucker veratmen.
Über die Nacht hinweg.
Dann, und ja, das verspielt man dann.
Also, ja, das fehlt dann, dann an Energie.
Also es soll, man kann am nächsten Tag schon die Ernte fertig machen mit dem vorgewelkten Erntegut. Allerdings soll das am Vorabend schon eine gewisse Welke erreichen.
Gut. Dann sind wir schon, also Ziel ist innerhalb von 24 Stunden vom Mähen bis zum Verschließen des Silos. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, aber es ist machbar. Gibt es dann beim Schwadenwenden noch irgendwas dazu zu sagen, möglichst schonend und wenn überhaupt wenden notwendig, oder? Ist die Frage, ob ich, wenn ich Aufbereiter verwende?
Ja, das kommt auf die Futtermasse drauf an. Mhm. Hat man einen sehr guten Ertrag, also muss sprich es zum Beispiel bei einem Aufwuchs mehr als 3,5 Tonnen Trockenmasse auf einem Hektar stehen. Das sind dann schon vielleicht möglicherweise 2 Kilo am Quadratmeter. Das ist ein guter Ertrag. Mhm. Da braucht man dann wirklich dann den Zetter, der das Futter auf jeden Fall einmal anstreut, damit die Trocknung gleichmäßig von der ganzen Futtermatte, die am Feld liegt, zustande bringt. Ja.
Nächster Schritt, über das wir reden können, ist, wie stark soll ich zerkleinern? Wie viel Messer soll ich reingeben? Ja. Ist länger nicht besser?
Danke für diese ganz entscheidende und wichtige Frage. Es stellt sich heraus, und das seit Jahren können wir das im LK-Silage-Projekt immer wieder bestätigen, dass kurze Schnittlängen, speziell mit dem Häcksler, der jetzt unter 3 cm das Futter zerkleinern kann, zu einer schnelleren Gärung und zu einem besseren Gärerfolg führt im Vergleich zu längeren Partikeln. Mhm. Also speziell, wenn jetzt in Ballenpressen oder auch über ältere Ladewagen zu wenig Messer entsprechend drinnen sind, dann hat man über diese langen Partikel auch eine Verlängerung der Gärdauer. Mhm. Also je kürzer die Gärdauer mit dieser schnellen pH-Absenkung, umso besser können die Clostridien kontrolliert werden und der Gärerfolg ist da.
Trockenmassegehalt bei der Ernte, bei dem Silierungsprozess?
30-40% wäre ideal.
Nicht zu trocken werden und auch nicht zu feucht
weil
sein.
Weil dann hat man genug Säurebildung, die entscheidend ist für das Ausschalten von Gärschädlingen.
Wie erkenne ich ungefähr einen Trockenmassegehalt von 30? Ich könnte
es... wenn man es mit der Hand presst.
Oder ringt.
Draußen am Feld ein frisches Futter, das sehr viel Wasser enthält, das reißt von selber ab, wenn man zu viel Wasser drinnen hat. Mhm. Und so ein Futter wird auch durch die Silierung Wasser lassen. Man spricht hier von Gärsaft. Mhm. Der rinnt vom Silo sozusagen raus und damit verliert man wertvolle Inhaltsstoffe, die im Endeffekt zu den Verlusten dazuzählen. Ökonomisch ist es nicht gut. Ökologisch ist sowieso baulich was zu unternehmen, um diesen Gärsaft zu fangen, damit er nicht.
Und Gärsaft tritt unter 28-30%
auf. Ja, genau, in diesem Bereich. Okay. Ist man jetzt über 30%, dann lässt sich der Futterstrang, den man so durchwindet, nicht mehr einfach abreißen. Der wird immer zäher, wenn das Wasser rauskommt.
Dann hast du Silieren.
Und dann hat man Anwelksilage, das wäre perfekt. Mhm. Je nach System, muss ich noch ergänzend dazu sagen, ist man in einem Flachsilo, also Fahrsilo, Traunsteiner Silo, dann hat man Grenzen für diese Anwelkung.
Weil nach oben hin.
Über 45%
Trockenmasse
wird es verdichten immer schwieriger. Mhm. Das können dann nur mehr Ballenpressen gewährleisten.
Und wie ist der Zusammenhang? Ich habe das einmal so gehört, gelesen. Je weiter der Vegetationsfortschritt schon ist, also umso überständiger das Futter wird, eher feuchter dann silieren und ja nicht zu trocken. Oder würdest du sagen, das ist ein Blödsinn, Stein wieder?
Ich würd's relativieren, lieber Andreas, ja. Weil mit der abnehmenden Trockenmasse das Risiko der Fehlgärung prinzipiell erhöht wird. Mhm. Also wir sehen, feuchtere Silagen tendieren eher zu mehr Buttersäuregärung und schlechterer Gärqualität. Mhm. Da braucht es auch sehr viel Säure für die Stabilisierung. Mhm. Und wenn der Zucker dort in diesen Partien nicht mehr da ist, dann geht das Ganze,
also doch nicht.
Der Schuss nach hinten los.
Okay,
also man braucht schon auch bei einem älteren Futter eher die das kürzere Futter und eine sehr optimierte Verdichtung. Für die Profis kommen möglicherweise noch Siliermittel dazu, die man einsetzt.
Wäre meine nächste Frage.
Genau.
Kann man auch ohne Siliermittel gute Qualitäten an Silagen erzeugen?
Wenn die Silierregeln der guten fachlichen Praxis eingehalten werden und die Bedingungen rund um das Futter passen, dann kann man selbstverständlich auch ohne Siliermittel silieren. Es gibt einen Haken an der Sache. Und zwar kann das Wetter dazu führen, egal ob jetzt durch starke Niederschläge im Vorfeld der Ernte oder durch trockene Phasen, dass sich keine Milchsäurebakterien auf dem Futter befinden.
Oder wenige.
Und die entwickeln sich dann zu langsam. Und Gärschädlinge gibt es immer. Und die führen dann dazu, dass der Gärerfolg wieder getrübt ist.
Also
da muss man auch beimpfen mit Milchsäurebakterien, um auch unter besten Bedingungen den Erfolg zu sichern.
Also es gibt ja Siliermittel, die eher die optimalen Bedingungen verbessern können. Das sind also die Milchsäurebakterienkulturen. Es gibt auch Siliermittel, wenn ich sozusagen in Schlechtwetterperioden hineinkomme oder ich habe einen schwer vergärbaren Pflanzenbestand, da gibt es andere Siliermittel, oder?
Ja, richtig. Es gibt mehrere Wirkungsrichtungen. Wenn man sich an das Schema der DLG, der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, hält, weiß man, schwer silierbare Futterarten brauchen andere Produkte, andere Wirkungen von Siliermitteln.
Als Säurezusätze, Zuckerzusätze.
Sehr gut vergärbare Siliermittel. Sehr gut silierbar, denken wir an den Silomais zum Beispiel, der ist super leicht vergärbar prinzipiell, hat aber das Problem, wenn das Silo angeschnitten wird,
nach Erwärmungsrisiko,
ist der Verderb relativ ein Problem, weil diese Stärke oder der Zucker, der zur Verfügung steht, leicht dazu führt, dass sich Hefepilze vermehren in dieser Luftzufuhrphase und es kann zu Verderberscheinungen durch Nacherwärmung etc. kommen.
Bleiben wir bei der Grassilage, schwere Gewittersituationen, also relativ, ich komme in den feuchten Bereich, regnerisch, hat nicht abgetrocknet, was nimmt man dann?
Da wären natürlich chemische Hilfsmittel interessant. Auf Basis von Säuren ist es möglich, den pH-Wert sehr rasch auf ein Maß zu senken, wo die Clostridien sich nicht mehr wohlfühlen. Also unterhalb von 5,0 haben die schon Schwierigkeiten, sich zu vermehren. Und wenn man das erreicht durch Säure, kommt es zu einer Hygienisierung, könnte man sagen. Und das bewirkt dann im Endeffekt eine abgeschwächte Milchsäuregärung trotzdem, aber eine Sicherstellung der Situation.
Da gibt es auch Übersichtsblätter, wo man sich da orientieren kann, oder?
Ja, es gibt auf der DLG-Homepage ein Einsatzschema für Grassilage unter verschiedenen Bedingungen. Da kann man sich durchklicken und man kommt aus der Liste der geprüften Produkte, die ein Gütezeichen tragen, eine Auswahl an möglichen Produkten mit der Idee, welche Richtung ist für meinen Einsatz empfohlen und sozusagen erfolgsversprechend.
Den Link tun wir dazu.
Sehr gerne.
Auf unserer Homepage und dann können sich die Bäuerinnen und Bauern und die Jugendlichen informieren. Jetzt sind wir schon beim Siliermittel gewesen und der nächste Schritt ist verdichten und relativ dann zügig Silo gut abzudecken, oder? Da gibt es ja ein paar wichtige Dinge zu beachten, oder?
Wenn wir jetzt auf das Jahr 2024 zurückblicken, können wir eigentlich feststellen, dass das verhältnismäßig jüngere Futter tatsächlich etwas besser verdichtet wurde als in der Vergangenheit. Also auch hier sehen wir wieder positive Effekte. Wir dürfen nicht vergessen, von den Teilnehmern waren 30% mittlerweile Feldhäcksler-Silagen. Die sind entsprechend kurz. Das Futter lässt sich hier gut verteilen und auch in der Folge verdichten. Und da muss man sagen, das braucht aber eine Voraussetzung, dass die Schichtdicke, die aufgefahren wird, nicht riesig ist, einen halben Meter, sondern die wäre eigentlich unter 25 cm ideal, weil dann können die Walzfahrzeuge entsprechend den Druck
auf das Futter bringen. Das heißt, beim Ausladen eine dünne Schicht über den ganzen Vorsilo nach Möglichkeit drüber ziehen und das dann niederwalzen und nicht auf einen großen Haufen und den großen Haufen niederwalzen. Das kriegt man nicht so hin.
Das kriegt man immer hin. Das heißt, die Betriebe sind ja in den vergangenen Jahren gewachsen. Die Schlagkraft ist gewachsen. Aber man kann schon feststellen, auch aus den Daten unserer Auswertungen heraus, dass die größere Menge, die jetzt verarbeitet wird, sogar in kürzerer Zeit an die Silos kommt. Also die Schlagkraft ist erheblich gut, auch in Österreich. Und der Flaschenhals ist immer das Silo. Mhm. Ideal wären sehr lange Fahrsilos, wo man sozusagen die Länge nutzt, um die Futtermasse gut zu verteilen.
Und auch die Anschnittflächen nicht so groß sind dann.
Ja, da kann man mit Silo verteilern und einigen Hilfsgerätschaften sicherlich Hand anlegen, um die Verdichtung besser zu gewährleisten. Die Anschnittfläche hast du angesprochen. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, auch für den Futterverbrauch oder den täglichen, wöchentlichen Vorschub. Wir wollen eigentlich, dass dieser entsprechend hoch ist, damit diese Nacherwärmungen nicht
Trotz stattfinden. Trotz in den warmen Jahreszeiten.
Ja, genau. Also es wird ja im Frühjahr auch schon zunehmend wärmer. Und da braucht es einen Vorschub von mindestens nach deutschen Kriterien 2,5 Meter pro Woche. Das schaffen wir auf den Betrieben in Österreich nur sehr schwer, weil die Fahrsilos von der Länge oft zu kurz sind und sehr hoch angefüllt wurden. Mhm. Und da hat man große Anschnittflächen und schafft vielleicht nicht einmal einen Meter pro Woche.
Mhm. Mhm. Dann ist natürlich eine Nachwärmung.
Das ist bei den Grassilagen geht es im Winter noch gut. Bei den Mais-Silagen ist das allerdings dann schwierig.
Wenn mir das Futter zu trocken geworden ist, könnte ich es auch anfeuchten bei dem Siliervorgang am Silo mit dem Gartenschlauch stehen und dazu?
Macht man dann und wann beim Mais, wenn der trocken geschädigt ist. Funktioniert in der Praxis aber etwas schwierig, muss man sagen. Das Anfeuchten ist nicht so einfach durchführbar, weil braucht da ordentlich große Wassermengen. Und das Bindungsvermögen von einem trockenen Futter, das ist nicht so gut, weil das außen stark abgetrocknet ist. Mhm. Und das ist wenig saugfähig. Also wenn man das übertreibt, wenn man mit dem Feuerwehrschlauch jetzt da hantiert, dann rinnt natürlich unten dann wieder der ganze Wasserstrom heraus. Mhm. Und das ist dann auch kontraproduktiv.
Zuckerzusatz, Melasse oder auch Salzzusatz, ist das ein Thema in der Praxis?
Wird gefragt natürlich, was halten Sie davon? Zucker hat sich komplett aufgehört. Das ist ein Thema gewesen, wie ich in Gumpenstein begonnen habe, vor vielen, vielen Jahren. Da wurde noch Silierzucker verkauft, hat sich eigentlich insofern nicht bewährt, weil man braucht sehr große Mengen, um einen Effekt zu erzielen.
Beim Salz das Gleiche.
Und die Schwierigkeit ist, du kennst den Besatz an Milchsäurebakterien nicht. Wenn der nicht da ist, hast du mit dem Zucker auch nichts gewonnen, da förderst du die Gärschädlinge und hast noch verstärktes Problem dadurch.
Jetzt könnte man, weil man ja in der Milchverfütterung auch Kraftfutter verfüttert, könnte man ja sagen, okay, ich habe mein eigenes Getreide und ich gebe ganze Getreidekörner dazu, lasse sie mitfermentieren, damit werden sie aufgeschlossen. Ja. Wäre das eine Variante?
Das haben wir in einem Versuch ja auch, ich kann mich erinnern auf den Versuch mit dir, mit Gerste durchgeführt. Wenn die Feuchtigkeit vom Material nicht zu hoch ist, geht das. Die Körner werden weich mit der Zeit. Und wäre durchaus interessant, sozusagen hier schon eine Energiekomponente dazu
zu geben. Eine kleine Mischration zu haben.
Eine kleine Mischration durchaus, weil die Körner, die dann das Wasser vom Futter aufnehmen, können ja auch nicht mehr gequetscht, gar nichts mehr werden. Also man würde sich im Vorfeld diese Prozessierung ersparen.
Macht aber nur Sinn, wenn es wirklich super Silagebedingungen sind, super Silagequalität, sonst geht es in die falsche Richtung. Das muss man vielleicht dazu sagen. Gute Verteilung brauche ich und natürlich brauche ich auch die Tiere dann, leistungsstarke Tiere, die dann das Kraftfutter mitfressen, weil das frisst ja dann jedes Tier, das diese Grassilage erhält.
Ja, klar. Mhm. Deine Frage zum Salz wollte ich noch ergänzend beantworten. Viehsalz stellt man sich natürlich dann auch als Salz vor. Wäre prinzipiell fürs Futter geeignet, weil es ist zu wenig Salz im Futter drin, aber kontraproduktiv durchaus, was die Silierung betrifft, weil man erhöht durch diese mineralischen Anteile die Pufferkapazität und da braucht es dann mehr Säurebildung. Mhm. Wenn von Salzen als Siliermittel gesprochen wird, sind das immer chemische Salzverbindungen,
die Säure bringen.
Ja, meistens von organischen Säuren. Formiat zum Beispiel ist Salz der Ameisensäure, Propionat, Benzoat oder Sorbat, ja, je nachdem, welche organische Säure als Komponente hier da dabei ist.
Gut, jetzt haben wir beim Verdichten, haben wir gesagt, abdecken, die Planen einmal richtig, einmal am Anfang seitlich Planen einzufügen, drüber zu schlagen, schauen, dass das Regenwasser dann nach Möglichkeit nie eindringen kann. Was gibt es trotzdem zu dem Bereich zu sagen?
Im Bereich der Agrarfolie, nennen wir es einmal generell so, hat sich in den Zusammensetzungen der Kunststoffe, die hier eingesetzt werden, in den letzten Jahren einiges getan. Routinemäßig werden Polyethylenfolien eingesetzt, die ein kleines Manko haben, dass sie nicht hundertprozentig luftundurchlässig sind. Mhm. Also man hat hier ein etwas gröberes Molekulargefüge, und in diesem Sinn gibt es andere Stoffe, Kunststoffe wie Polyamid zum Beispiel. Das ist hier wesentlich dichter und feiner. Und wenn solche Kunststoffe zugesetzt werden in eigenen Schichten, also der heutige Aufbau von einer Folie ist nicht nur eine einzige Schicht, sondern das sind bis zu 9 Schichten sozusagen zusammengeschmolzen und aufeinander gestapelt. Mittendrin hat man vielleicht so eine Polyamidschicht, eine dünne, eine Sperrschicht gegenüber dem Eindringen von Luftsauerstoff. Mhm. Die bringen tatsächlich eine Verbesserung der Folienqualität. Und wenn wir früher Silofolien hatten mit 0,2 mm Dicke, so werden diese Dicken durch die hochmodernen Folien geringer. Mhm. Die Preise der Folien werden aber nicht auch geringer, sondern durch die höheren Kosten der Materialien sind die dünneren Folien meistens sogar teurer wie die dicken.
Und da braucht es dann oben auch vielleicht ein Vlies, das schützt vor Krähen,
ja,
zum Beispiel?
Also und so weiter. Rein mit so einer Sperrschichtfolie, mit so einer Oxygen-Barrier-Folie allein ist es nicht getan. Man spart sich dadurch die Unterziehfolie, aber nicht das Schutzgitter drüber. Mhm. Mhm. Egal, ob man es ein Schutzgitter oder ein Vlies drüber gibt, das ist dann einerlei. Aber man braucht den Schutz vor mechanischen Beschädigungen durch Vögel. Weil wenn die ein Loch reinmachen, kommt Sauerstoff an die Grassilage oder an die Maissilage und das führt unweigerlich zum Verderb. Manche luftdichte Abdeckung ist ganz entscheidend.
Okay. Manche Betriebe machen bewusst feuchteres Futter zum Schluss noch drüber zu ziehen, bevor man zumacht, oben auf. Ja. Was haltest du davon?
Ich bin nicht besonders begeistert davon, okay, weil ich gerne sehe, dass oft auf den Silomais, der zum Schluss in ein Sandwich sozusagen raufkommt, und man hat dort Schwierigkeiten mit der Verdichtung in den letzten Schichten, als Deckel, als Beschwerung sozusagen noch der letzte Schnitt. Aufwuchs, fünfter Schnitt drüber kommt, der gärt meistens nur mehr ganz unzureichend, und wenn der zu feucht ist, führt das an der Oberfläche meistens zu ungünstigen Qualitäten. Die sickern natürlich auch die Säfte dann in die Maissilage rein. Und dann hat man weniger Freude und Lust, und die Tiere bedanken sich auch nicht dafür, dass so eine ungünstige Schicht oben drauf ist. Wenn die Futteraufnahme dann nicht besser wird, sondern zurückgeht.
Wo soll in so ein Fahrsilo sein, wenn man immer heißere Sommer haben, ist die Lage des Fahrsilos am Betrieb ein Thema, dass ich sage, okay, weil die Milchsäurebakterien mögen sie auch nicht besonders heiß, oder? Das haben sie nicht so gern.
Ja, wir merken das zum Teil schon in der Konkurrenz der unterschiedlichen Mikroorganismen zueinander, dass die Erwärmung zum Teil für Mikroorganismen wie Milchsäurebakterien ein bisschen ein Start Schwierigkeitsthema sein kann. Mhm. Weil wenn wir Temperaturen im Erntegut haben von über 35 Grad, kommt es den Clostridien und zum Teil den Hefepilzen entgegen.
Okay, also doch eher, wenn es möglich ist, schattige Plätze.
In die kühlere Situation bei der Ernte. Vielleicht hat man taktisch eher die Morgenstunden dann im Fokus, wenn man die Ernte macht. Im Hochsommer, wenn die heißesten Temperaturen sind. Oder man geht nicht einen Weg, dass man das Schwad schon am Vortag bildet und das nächsten Tag dann erntet, weil auch im Schwad es zur Futtererwärmung kommen kann.
Okay.
Dann sind diese kritischen Temperaturen zur Förderung von Clostridien natürlich ein Hemmschuh für gute Qualitäten.
Okay. Manchmal sieht man bei Silos, dass sie nach dem Verdichten aufgeblasen werden, sozusagen, dass da ja. so Luftschichten entstehen. Wie ist das erklärbar?
Und danke das für diese Zeichen? Frage. Ja, klar, die Clostridien sind Gasbildner. Mhm. Die machen durch ihre Arbeit der Vermehrung eine Produktion von Kohlendioxid und auch von Wasserstoff. Okay. Und durch diese massive Gasbildung wird die Gärhaube an den Folien sichtbar. Eine massive Aufblähung also sozusagen.
Kein Grund zur Freude, oder?
Ja, man freut sich zuerst, weil man denkt, ja, das Silo ist dicht. Sehr schön dicht abgeschlossen. Aber wenn diese Haube sich über Wochen lang hält und nicht wieder zurückgeht, ist das ein fast sicherer Hinweis, dass hier Clostridien am Werk sind.
Okay, traurig dann. Ja, dann ist bitter.
Ja, oder? Natürlich.
Kann ich nichts mehr tun.
Bitter in diesem Zusammenhang muss man sagen, dass die Clostridien, buttersäurelastigen Silagen, die sind zwar sehr gut stabil, die werden an und für sich nicht leicht warm, aber es wird viel Energie vergeudet mhm. für die Gasbildung. Wenn CO2 entsteht, ist das ein Teil der Trockenmasse. Mhm. Und wir verlieren hier nicht 10% von der Trockenmasse durch die Silierung, sondern vielleicht 15%. Und das sind natürlich alles kleine Hinweise, aber auch Meilensteine auf dem Weg bis hin zum Verzehr der Tiere, wenn wir dann zu hohe Verluste insgesamt haben. Das geht uns irgendwo in der Quantität, aber auch in der Qualität dann ab.
Okay. Pfarrsilo oder Ballensilage, kann ich mit Ballensilage hohe Qualitäten erzeugen?
Ja, selbstverständlich. Es ist mit jedem Siliersystem gute und schlechte Silage möglich. Das sehen wir auch aus dem LK-Silage-Projekt. Man kann jetzt nicht pauschal ein Siliersystem in den Himmel loben oder in die Höhle verteufeln. Es ist alles möglich. Und Ballensilage macht in Österreich fast 40% der gesamten Silagekupaturen ausgemessen an dem, was wir jetzt abgefragt haben. Das sind viele Betriebe, die vor allem, so ein System nutzen.
Wo man Kleinflächen erntet, wo man abgestuft erntet. Wenn man Silage produziert für die Sommermonate im nächsten Jahr, macht ja ein Ballen durchaus Sinn wegen der Entnahmemengen, wegen dem Warmwerden.
Absolut also richtig. Wenn das zum Betrieb passt und er sich mit seinen Ressourcen, mit seiner Struktur auf dieses System eingelassen hat. Man muss ja auch mit einem System gerne arbeiten, das kommt ja noch dazu. Und wenn das passt, dann kann man sehr erfolgreich mit Rundballen oder Quaderballen Silierung betreiben.
Variable Kammerpressen, Fixkammerpressen, wie oft wickeln?
Wichtig ist, wenn man wickelt, ja, sechslagig wickeln, mit guter Folie wickeln und wenn die Trockenmasse in den oberen Bereich geht, dass man zum Gärheu bereits wechselt, so über 45-50% Trockenmasse wäre unsere Empfehlung, eine achtlagige Wicklung durchzuführen, dass man wirklich gewährleistet hat, dass der Ballen absolut dicht hält und keine Probleme macht. Jedes Messer, dass man mehr einsetzt, ist ein Vorteil in Richtung Verdichtung. Das waren auch die Ergebnisse 2024, wo wir gesehen haben, ein zusätzliches Messer bringt ungefähr mehr als 10 Kilogramm Trockenmasse pro Kubikmeter an besserer Verdichtung. Okay. Im Durchschnitt wurden 3 Messer eingesetzt. Also da haben wir noch deutlich Luft nach oben. Man kann halt etwas langsamer nur fahren, aber die bessere Silagequalität durch schnellere Gärung auch in den Ballen.
Du hast das angesprochen, das Fahren und die Geschwindigkeit beim Pressen kann eine kontraproduktive Geschichte werden, oder? Wenn man zu schnell arbeitet.
Ja, klar. Man muss dann Abstriche machen, wenn man mehr Dichte. Schlagkraft an den Tag legt, sozusagen, dass die Dichte dann leidet drunter. Und das sehen wir auch tatsächlich an den Ergebnissen. Die sind signifikant niedriger bei den Ballensilagen. Wenn wir jetzt die Messlatte Fahrsilo hernehmen, mit gleichem Trockenmassegehalt von 38%, kommen wir jetzt dort auf 215 Kilo Trockenmasse pro Kubikmeter und bei den Ballen sind wir bei 166.
Natürlich, der Lohnunternehmer hat ein paar Ballen mehr zum Verrechnen, oder?
Ja, aber das ist ein Agreement, das man treffen kann zwischen Landwirt und Lohnunternehmer oder Maschinenring, wie immer. dass man ihm sagt, mir ist es wichtig, hohe Pressdichte und ich bezahle den Ballen auch mit einem höheren Kostensatz. Man hat am Ende des Tages natürlich weniger Ballen und kommt aufs Gleiche.
Ja, okay. Mitdenken heißt es in dem Fall.
Absolut.
Wenn ich dann, ich presse meinen Ball und dann muss ich wickeln, weil es gibt ja nicht nur Kombinationsgeräte, möglichst rasch wickeln. Auf was muss ich aufpassen beim Ablegen der Ballen? Wie staple ich die Ballen? Wie schaut es mit Mäusen aus? Gibt es da ein paar Tipps?
Also ein ganzer Fragenkomplex.
Aber ja, jetzt haben wir schon bald durch.
Genau. Bei den Ballen ist es so, wenn man an diese Stoppelmatte denkt, wenn die sehr fein ist, ist das Abrollen eines gewickelten Ballens überhaupt kein Problem. Da ist ja meistens hinten auch noch eine Ablageplane, wo das dann schon schön runterrollen kann. Hat man jetzt Feldfutter, Kleegras, aber vor allem Luzerne, dann sind diese Stängel von den Leguminosen oft relativ scharfkantig und hart. Und da muss man dann schon aufpassen, dass zu keiner Perforation der Folie kommt, wenn die jetzt auf die Stoppelmatte abgelegt
wird. Sechsmal gewickelt und dann mache ich mal die Löcher rein.
Ja, das heißt, wenn jetzt der Ballenpresser mit seiner Kombipresse da unterwegs ist, wäre es natürlich gut, wenn er an den Feldrand fahren kann und dort, wo keine Stoppeln sind, in einer gesicherten Lage, vielleicht sogar auf einer Fließunterlage, wie immer, da gibt es Einfallsreichtum, die Ballen ablegen, oder er fährt die ungewickelten Ballen gleich auf den Betrieb und wickelt die am Betrieb. Geht auch in einem absitzigen
Verfahren. Aber dann muss sie schnell sein halt wieder.
Wichtig ist, die Ballen gehören innerhalb von 4 Stunden gewickelt. Sonst sieht man das schon an der Abnahme des Gärfolges.
Dann, wie stable ist? Stehend, liegend?
Idealerweise auf der Stirnseite. Das heißt, dort sind die meisten
Wickellagen. Auf der geraden Seite.
Ja.
Auf der geraden Seite
nicht, unten. Nicht auf der Wand, sondern dort, wo man die Wickellagen sieht, sozusagen, auf der Stirnseite.
Okay, so stabil ist.
Wenn die Ballen jetzt sehr feucht sind, also weniger als 30% Druckmasse haben, dann sind die meistens sehr schwer und auch nicht so formstabil. Die gehören ganz schnell vom Feld weggefahren und man soll diese auch nicht unbedingt stapeln. Stapeln empfiehlt sich ab einer Trockenmasse über 35% und dann kann man durchaus 3 Lagen übereinander stapeln. Ideal ist, wenn ein Abstand zwischen den Ballen ist, weil da kommen dann Katzen und andere Raubtiere sozusagen, können den Mäusen zu Leibe rücken. Und eine befestigte Untergrundfläche wäre auch ideal, weil dann hat man von unten mit den Mäusen auch Ruhe.
Und dann entsprechend gut beschriften, damit ich dann im Winter weiß, von welcher Wiese ich welches Futter habe, damit ich den best hochlaktierenden Tieren das beste Futter geben kann, oder?
Ja klar, weil man mischt ja oft einen ersten mit irgendeinem Folgeaufwuchs zum Beispiel. Und wenn man jetzt nicht weiß, was dann am Ende des Tages drinnen war, tut man sich schwer in der Kombination. Also da ist das Ballenbeschriften schon ein großer Vorteil und der Abstand zwischen den Ballen ermöglicht auch ein Controlling. Man kann das Lager überprüfen, weil wenn Löcher da sind, gehören die sachgemäß mit einer guten Klebefolie, mit einem Klebeband verschlossen, nicht einfach so ein braunes Paketklebeband hernehmen, weil das bringt gar nichts.
Okay. Also es gibt Spezialklebebänder.
Ja, da gibt es und die sind auch erhältlich und die soll man nehmen zum Wiederverschließen von Lücken, weil sonst kriegt man unweigerlich Schimmelpilze rein und die will man nicht vorlegen, weil da gibt es gesundheitliche Folgen.
Jetzt komme ich noch vor dem Schluss. Es macht ja dann Sinn, von den Hauptfutterkomponenten auch Analysen zu ziehen. Da mache ich bewusst Löcher hinein, also das muss ich wieder gescheit verschließen, vielleicht Salz reingeben ins Loch. Aber was mache ich dann mit der Futterprobe? Wann soll ich meine Futterprobe ziehen, die ich dann ins Labor schicke? Nach wie viele Wochen?
Ja, also die Gärdauer hast du jetzt nicht abgefragt. Die Gärdauer ist in Abhängigkeit der Trockenmasse etwas unterschiedlich. Sagen wir, im feuchten Bereich geht die Gärung prinzipiell schneller. Also da reden wir von 4 bis 6 Wochen. Und je trockener das Material wird, umso länger braucht die Stabilisierung.
8 bis 12.
Ja, da ist dann alles okay. 8, 10, 12 Wochen sind da durchaus angesagt. Und es ist auch wichtig, wenn man jetzt eine Sandwich-Silage macht. Also man hat eine Schicht der ersten Aufwuchs am Boden des Fahrsilos und will eine weitere Schicht drauf silieren, dann soll man nicht den zweiten Aufwuchs gleich drauf silieren. Soll man einen Schnitt zwischen warten, damit dieser Silo wirklich durchsilieren kann. Eine perfekte Stabilität erreicht, dann gibt man einen dritten Schnitt wahrscheinlich drauf oder einen vierten, wie immer, um das Ganze stabil zu halten.
Und jetzt Probenahme einschicken, also nachdem es vergoren ist, macht es Sinn,
Probe durchzuführen.
Ich habe keine Sandwich-Silage, das heißt, ich habe vor 12 Wochen siliert, dann ist jetzt super, jetzt nehme ich eine Probe und ich schaue einmal auf die Homepage, zum Beispiel vom Futtermittellabor Rosenau, und dann suche ich mir meine notwendigsten Analysen zusammen, die ein gutes Bild geben. Was schlägst du da vor?
Ja, wenn man solche Informationen dann vergleicht mit Tabellenwerten, wo man einen Richtwert, würde ich nicht Richtwert, ist einen Orientierungswert, einen Orientierungsbereich sogar für gute Qualitäten ablesen kann und vergleichen kann, dann ist man in der Lage, seine eigenen Befundwerte einzuordnen. Und das ist ein wichtiges Studium sozusagen zur Förderung des eigenen Bewusstseins. Mhm. Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Ich sage gern, wo sind meine Potenziale, um besser zu werden? Gut. Weil wenn man Schwachpunkte hat, ist das genau der richtige Ansatzpunkt, zu hinterfragen, was sind die Ursachen meiner Schwächen? Wie kann ich besser werden?
Auf welche Parameter schauen wir? Wir schauen auf den Strukturkohlenhydratgehalt, also Rohphase hat es früher geheißen, NDF, ADF. Wir schauen auf die Rohasche, wir schauen auf das Protein und natürlich dann die Gärsäuren, oder? Ja. So als Hauptkomponenten. Die sagen schon sehr viel aus, oder? Eisengehalt über Verschmutzung, richtig. Rohasche über Verschmutzung.
Die Zusammensetzung der Gärsäuren ist für uns ein wichtiger Hinweis, aber auch der pH-Wert. Ist dieser unterhalb des kritischen pH-Werts, den muss man erreichen, damit eine Stabilisierung da ist. Mhm. Erreicht man das nicht, hat man in der Regel deutlich schlechtere Gärsäurenzusammensetzungen, also mehr als 10% Buttersäure dann in der Silage drinnen. Oder mehr als 3 Gramm Buttersäure pro Kilo Druckmasse. Aber auch der Eiweißabbau, der Ammoniakanteil vom gesamten Stickstoff ist ein Kriterium. Der soll nicht über 8% liegen. Also es ist schon, man sieht jetzt auch am Gespräch, eine ganze Bandbreite an Wissen ist erforderlich.
Um eine Silage zu produzieren.
Es ist kein Selbstläufer, sozusagen. Genau. Man geht her und schmeißt irgendein Futter da hinein und das wird gut. So ist es nicht. Es erfordert wirklich konsequente und mit Fachwissen hinterlegte Arbeit, die ist durchzuführen, um einen wirklichen Gärerfolg zu erreichen.
Gut.
Das zeigen uns die Silageprofis.
Genau. Und über diese Themen kann man sich bei uns auf der Homepage erkundigen. Wir werden ein paar Links dazugeben, die den Bäuerinnen und Bauern weiterhelfen und auch der Jugend. Eine Spezialfrage habe ich noch zum Schluss, ob du die jetzt beantworten kannst oder nicht, weiß ich nicht. Was sagt der Propandiolgehalt aus? Das liest man ja jetzt in letzter Zeit auch häufig.
Ist eine spannende Sache. Propylenglykol kennen ja manche aus Energielieferant.
Bei der Milchkühen,
in der beginnenden Hochlaktation sozusagen, wenn ein Energiemangel da ist, um dieses Defizit, dass die Kuh nicht fressen kann, etwas auszugleichen. Weil man gibt wenig dazu und erreicht viel damit. Und
was macht es in der Silage jetzt?
Wenn man spezielle Milchsäurebakterien drinnen hat, die nennt man heterofermentative Milchsäurebakterien, die sind bekannt für Milchsäure, aber auch gleichzeitig für Essigsäurebildung. Mhm. Da gibt es einen speziellen Stamm, Lactobacillus buchneri, der produziert auch Propandiol.
Und das wollen wir oder das wollen wir nicht?
Ja, das wollen wir für solche Silagen, wo wir Stabilität brauchen.
Das ist im Mais ein Thema?
Ein Riesenthema beim Mais. Mhm. Und wir haben jetzt bei den Ergebnissen aus dem Grassilageprojekt 2024 erstmals wunderbar nachweisen können, dass die Heterofermenter, die jetzt hinzugesetzt wurden, aber zum Teil auch in den natürlichen Milchsäurebakterienstämmen da waren, zu Erhöhungen von diesem 1,2-Propandiol geführt haben.
Das ist,
wir können erstmals nachweisen, hat das Siliermittel funktioniert oder nicht. Und das ist für uns auch ein Erfolgsmaßstab. Weil wir haben gesehen, biologische Siliermittel auf Basis von Milchsäurebakterien funktionieren nicht zu 100% erfolgreich. Ja, da können wir sagen, dass vielleicht die Hälfte des Einsatzes unseren Wünschen gemäß funktioniert hat und die andere Hälfte, ja, so lala oder gar keinen Erfolg hatte.
Das hängt von den
äußeren Rahmenbedingungen,
nicht nur produktabhängig von der Firma XY zu Z, sondern das hängt von den Bedingungen beim Silierungsprozess ab.
Absolut.
Vom Pflanzenbestand, das alles, was wir jetzt
angesprochen haben. Alles von A bis Z. Umweltbedingungen, Managementbedingungen. Man weiß am Ende wahrscheinlich nicht ganz genau, wie die verschiedenen Faktoren zusammengespielt haben. Aber wenn wir einige Indikatoren als Informationsquelle nutzen können, um das Verständnis für die Prozesse, die sich da abspielen, besser zu behirnen, zu begreifen, dann sind wir auf dem Weg, besser zu werden.
Das haben wir in den letzten Jahren ja auch geworden, oder?
Ja, da sind wir geworden und wir lernen wirklich wieder dazu. Also es gibt keine Bedingungen sozusagen, die es nicht gibt. Die Jahre geben es uns vor und wir schneidern unsere Bedingungen in den Projekten auch schwerpunktmäßig so zu, dass wir immer neue Aspekte, die uns bisher vielleicht fehlten oder die wir bestätigen wollen, aufs Tapet bringen, weil es ist wichtig, dass sich die Qualitäten im Grassilagebereich vom Wissensstand her weiterentwickeln, nach vorne entwickeln. Wir wollen unseren Wissensstand damit erhöhen und dankenswerterweise das, was uns die Teilnehmerinnen jetzt an Daten zur Verfügung stellen, auch in die breite Anwenderschaft bringen.
Und das ist uns ja ganz wichtig. Da spielt eben Praxis, Beratung und Forschung ganz super zusammen. Und das ist eigentlich auch ein Beispiel, wie es gehen kann, dass man sozusagen über den Lauf der Zeit besser wird durch Wissensvermehrung. Und in dem Feld arbeitest du. Ich danke dir dafür. Danke, dass du uns mitgenommen hast in die Grassilage mit hinein, in das Futter für ein ganzes Folgejahr.
Ja.
Und das ist entscheidend für die Tiere. Ich habe es am Anfang erwähnt. Ich wünsche dir alles Gute bei deiner Arbeit. Wir werden einige Infos bei unserem Podcast dazugeben mit Links.
Wunderbar.
Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Und wir wünschen Ihnen alles Gute bei der Silageernte für das nächste Jahr. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raum erklopft am Stein.